Hey Raff!
Hey Micky!
Hast du heute schon über Filme geredet?
Nee, hab ich nicht.
Dann wird's aber höchste Zeit.
Aber hallo, dafür bin ich hier. Herzlich hallo und willkommen.
Ja, mir fehlen auch die Worte.
Ja!
Mir fehlen die Worte, was zur Hölle?
Ja, ohne Scheiß. Ey, als wir das hier mal konzeptioniert, ich kann auch nicht mehr, mir fehlen die Worte auch.
Konzipiert
haben, vielen Dank. Ist ein Schweinchen namens Babe wahrscheinlich ein Titel, auf den wir nie und nimmer gekommen wären.
Ja.
Der auch nicht da gewesen wäre und ja, definitiv nicht gekommen wäre. Warum es diese Folge jetzt trotzdem gibt, verdanken wir einem Instagram-Account von unserem Follower mental.exe. Ja. Stellt euch das E als eine 3 vor, das erste. Der unseren Showgirls-Post kommentiert hat und dadurch meine unselige Aufmerksamkeit auf den Film Ein Schweinchen namens Babe gelenkt hat.
Ja, ich möchte dazu direkt auch den Film zitieren. In dem Film gibt es nämlich den großartigen Satz: erst dachte ich, es wäre ein kleiner Spleen, aber dann hat sich diese Idee immer weiter verfestigt, bis ich sie durchgesetzt habe.
Die Schnapsidee, ja.
Ja. Ja, verdammt, ey. Ich hätte nie gedacht, dass ich diesen Film nochmal gucke.
Ja, ich weißt du noch, wann du den das letzte Mal gesehen hast?
Als der neu war.
Ey, bei mir, ich hatte auch überlegt, ich war damals auch im Kino auf jeden Fall, als der lief. 1995, um das Jahr auszusprechen. Und ich weiß nicht, ich glaube, ich werde den danach irgendwann mal wahrscheinlich noch im Free-TV gesehen haben. Aber ich habe den bestimmt, also pur geschätzt, 20 Jahre nicht gesehen.
Ja.
Damals bei Release war ich 8 Jahre alt und fand den super geil, den Film.
Ja, also der Raff ist auch heute mit super extravaganter Kleidung und super gut gelaunt hier erschienen und hat gesagt, ja, ich weiß, was wir besprechen.
Extravaganter Kleidung? Hä?
Also der macht sich da auf jeden Fall, der hat eine richtige Freude daran, diesen Film zu besprechen. Das ist irgendwie so ein Kindheitsding. Und ich habe mehrfach versucht, mich dagegen zu sträuben. Aber so wie mir zugetragen wurde, gibt es auf jeden Fall auch Besprechenswertes an diesem Film.
Definitiv. Ich muss dazu sagen, der Film ist, also dass Micky keinen Bock auf den Film hatte, ist durch die Blume mehrmals durchgeschienen. Am deutlichsten, glaube ich, vorgestern bei den Nachrichten kam, ich bin gegen Babe.
Ja.
Und gefolgt von Stille. Also ich muss dazu sagen, ich fand den Film damals cool und so. Und damals war ja auch so dieser Hype drum herum. Und da war ich auf jeden Fall drin. Das war jetzt aber nie einer meiner irgendwie Top-Filme oder irgendwie sowas. Und ich habe den ja auch lange nicht gesehen. Also tatsächlich, der Kommentar hat den bei mir im Kopf halt wieder auf den Radar gebracht. Und ich hatte da im Kopf noch ein Zitat aus den Honest Trailers. Ich hatte irgendwann mal einen Honest Trailer zu Mad Max Fury Road gesehen. Und da wurde das noch irgendwie so gesagt, so directed by George Miller, the director of. Und dann zählen die dann die Mad Max-Filme auf irgendwie, ne, was der dann so von sich machen gemacht. Und dann, Babe? Und deswegen hatte ich im Kopf, dass George Miller der Director halt von Ein Schweinchen namens Babe ist, was er nicht ist. Das ist Christopher Noonan, auch ein Australier, aber George Miller war beteiligt am Drehbuch. Also die haben eine Adaption von einem Kinderbuch halt verfasst. Schwein gehabt, Knirps heißt das auf Deutsch und ist von einem auch super geiler Schriftstellername, Dick King Smith.
Wieso ist das ein super geiler Name?
Ich habe keine Ahnung, ich finde, der klingt irgendwie so
königlich.
Ja, irgendwie klingt der absolut
ein bisschen
königlich.
Ausgedacht, der klingt so ein bisschen wie Alan Smithy.
Ja, ist auch nicht ganz der richtige Name, eigentlich Ronald Gordon King Smith, aber Dick King Smith ist schon fett. Ist halt irgendwie so ein Dude, der hat relativ spät mit dem Schreiben angefangen, ist halt so ein Kinderbuchautor und der hat dann halt auch irgendwie weiß nicht, 100, also wirklich viele, viele Kinderbücher geschrieben. Und Babe ist dann eigentlich auch schon von 1983 und hieß eben Schwein gehabt, Knirps, beziehungsweise im Original The Sheep Pig. Jedenfalls habe ich dann so gedacht, ja, ey, hier irgendwie mit George Miller und Babe, das kann man doch irgendwie als Aufhänger nutzen. So, ne?
Also George Miller, der Mad Max George Miller.
Der, ja. Mad Max George Miller. Okay. Und dann, genau, da dachte ich so, okay, das könnte irgendwie so der Aufhänger werden. Und dann, als wir dann halt schon quasi safer und ich dann wirklich mit der Vorbereitung angefangen, dann so direkt erste News, okay, der war hier gar nicht der Director, aber dazu gibt es eine Story, denn Chris Noonan, der auch ein australischer Regisseur ist, die hatten wohl irgendwie Krach am Set mit George Miller und es gab so dieses Gerücht, dass George Miller den so ghost-directed hätte und sich viel eingemischt hätte, mhm. Was George Miller aber sehr vehement abstreitet und irgendwie gesagt, ey, Chris Noonan wurde das hier perfekt aufs, also das Konzept aufs Tablett gelegt und jetzt stänkert der irgendwie rum. Also da gab es richtig Beef. Mhm. Und den Nachfolger, der 3 Jahre später kam, Schweinchen Babe in der Großstadt, den hat dann George Miller gemacht. Da hat er auch das Drehbuch geschrieben. Das ist dann aber ganz weg von der vom Kinderbuch, mhm. Und eine freie Adaption. Und den habe ich mir für die Vorbereitung auch angeguckt zum ersten Mal in meinem Leben. Der zweite Teil ist erheblich düsterer und auch irgendwie so ganz, ganz schräg. Also ja. Ganz anderes, voll dystopisch, irgendwie eine ganz wirre Großstadt, in die da fahren, wo irgendwie die eine Mischung ist aus, weiß ich nicht.
Wastelands. Die Wastelands bei Mad Max.
Ja, nee, sowas nicht, sondern eher so, ja, weiß auch nicht, irgendwas zwischen Dystopie und Gemütlichkeit und ganz schrägen Charakteren.
Okay. Den habe ich gar nicht gesehen.
Der war dann, ich auch nicht, der hat auch mega gefloppt, der kam dann 98 und war so ein Flop, dass der damalige Chef von der Produktionsfirma, die hatten auch, glaube ich, noch, wenn ich es richtig im Kopf habe, Rendezvous mit Joe Black produziert, der auch ein Flop war, mhm. Dass der Präsident halt gefeuert wurde.
Ach, krass.
Aber der Film kam bei den Kritikern gut weg. Also vor allem hier, also wir reden jetzt von Teil 2 gerade, mhm. Ne, Babe in der Großstadt, war zum Beispiel, also Roger Ebert meinte halt, dass er den besser findet als den ersten. Und der Siskel, der hat den sogar zu seinem Lieblingsfilm 98 gekürt.
Krass.
Das dazu.
Nur ganz kurz, ja, erwähnt, Rendezvous mit Joe Black fand ich übrigens einen sehr guten Film.
Ich bin mir nicht sicher, ob ich den gesehen habe. Ich glaube ja, das ist doch der, wo hier Anthony Brad Hopkins Pitt. Und Brad Pitt und er den Tod spielt quasi, genau. Und Anthony Hopkins zu Anthony Hopkins kommt und sich da in die Tochter
Genau, verliebt. Genau, in die Tochter. Und eigentlich ist er tot quasi da auf dem Weg, um den Anthony Hopkins abzuholen, weil der sterben muss.
Ja.
Und der lernt dann durch den aber, warum es lebenswert sein soll irgendwie. Der ist auf jeden Fall, ich fand den richtig gut. Ich fand den damals schon richtig gut.
Ja, aber da sieht man halt auch, ne, wie das manchmal, also wie brutal das Filmgeschäft sein mhm. kann. Ne, so dieser Präsident, da kannst du machen, also ne, irgendwie alles richtig machen und gute Filme an den Start bringen. Mhm. Und aus irgendwelchen Gründen floppen die dann trotzdem und dann, ja, bist du deinen Job ja, halt
oder,
auch
los. Oder statt gute Filme dann einfach ein Schweinchen namens Babe.
Ja, aber du siehst schon mal, der Hint ist natürlich Teil 2, das heißt, der hier hat ordentlich Schotter abgeworfen. Also der ja. war ein riesiger Erfolg damals, als der rauskam.
Das auf jeden Fall.
Also und hat richtig fett Kohle gemacht. Ich glaube, über 254 Millionen Gewinn hat der gemacht.
Krass.
Und hat halt, war für 7 Oscars nominiert, was für so einen kinderfreundlichen Film halt auch extrem krass ist. Und hat den Oscar für die besten Effekte gewonnen. So, das ist schon eine krasse Nummer für so einen Film.
Mhm.
Und ja, noch zur Wahl von dem Film. Ich habe immer gedacht, als ich mich dann hier...
Warte, noch ganz kurz. Der war auf jeden Fall in Deutschland. Ich weiß jetzt nicht genau die Platzierung, aber es war wohl der erfolgreichste Film des Jahres oder so. Oder einer der 5.
Ey, das kann...
Der war ein Mega-Erfolg. Der hat auch dazu geführt, also wenn selbst Leute wie ich den gesehen haben, und das war die Zeit, wo ich eigentlich viele Horrorfilme nur geguckt habe, ich habe den trotzdem mitgekriegt und gesehen, das war so ein Happening irgendwie um diesen Film. Das war überall in aller Munde.
Ja.
Und das hat auch dazu geführt, dass ganz viele Leute plötzlich ein Hausschwein haben wollten. Und ja, weiß ich nicht. Ich sehe das als modernes Märchen. Kann ich das irgendwie noch sehen? Aber da sind so viele Sachen drin, die mich einfach nerven, weil das so mit der Brechstange auf niedlich gemacht ist.
Ja, man merkt auf jeden Fall, also ich finde auch, der ist nicht perfekt gealtert, der Film. Man merkt da definitiv so diesen ganz komischen 90er-Humor oder so eine bestimmte Art von 90er-Humor, die zu der Zeit einfach irgendwie sehr dem Zeitgeist entsprach. Ob das jetzt so diese hohen Stimmen von diesen Mäusen sind, ne, die auch diese Kapitel einleiten zum Beispiel. Oder diese wirklich schreckliche Abspannmusik, dieses Lied mit diesen high gepitchten Stimmen, die dann im Abspann laufen, so.
Ne, das ist generell der Nervfaktor, sind diese hochgepitchten Stimmen dieser Mäuse. Diese Mäuse, die nichts zu der Geschichte beitragen,
außer die Kapitel.
Irgendwie überblenden zu machen und die Geschichte irgendwie in Kapitel unterteilen.
Ja.
Aber die tragen nicht zur Handlung bei. Aber die hätte man einfach komplett weglassen können und nur mit den Texttafeln arbeiten, wäre es weniger schlimm. Ich finde, diese Mäuse sind ein ganz großer Cringe-Faktor.
Ja, also das ist auch so ein Ding, was, also ich hasse es jetzt nicht so sehr, aber es ist auf jeden Fall so ein Ding, was, finde ich, auch nicht so gut gealtert ist und eben so diese Art von 90er-Humor meint, der einfach damals irgendwie so,
ja,
so da war halt. Der Zweck, den die da haben allerdings, das sind einfach auch die Kapitel aus dem Buch. Also, ne, das sind, die sind im Buch und das haben die dann halt so gemacht, dass das dann die Mäuse sind.
Mhm.
Dass jeder ein Hausschwein haben wollte. Es gab noch so, auch darüber hinaus noch den sogenannten Babe-Effekt. Unmittelbar nach dem Screening des Films ist der Schweinefleischabsatz in den USA für eine gewisse Zeit um 20% eingebrochen. Und das tut weh. Und der Hauptdarsteller, James Cromwell, der war schon irgendwie vorm Dreh, war der Vegetarier und ist nach dem Dreh Veganer geworden. Eines der Opfer dieses Films. Ja.
Lassen wir das mal sacken.
Ja.
Und also es geht.
Ich habe mir noch ganz kurz noch, bevor wir auf den Film noch eingehen, weil ich nachher noch so ein bisschen was über die australische Filmgeschichte erzählen möchte, weil wir noch nichts Australisches hatten und das auch so was ein bisschen Abseitiges ist, auch wenn der Film jetzt natürlich richtig im Mainstream war. Aber warum auch George Miller halt ein Name ist, das habe ich mir schon irgendwie ganz lange vorgenommen. Aber weißt du, was ich dachte, welcher Film der sein wird, der Aufhänger für mein australisches Ding sein wird?
Mad Max 2.
Patrick von Richard Franklin.
Ah.
Den hätte ich eigentlich dafür vorgesehen gehabt, aber ja, jetzt hat es das Schicksal irgendwie anders gemacht. Patrick wird, glaube ich, auch irgendwann mal noch kommen, weil ich finde auch, dass der eine sehr schöne Perle des B-Movie aus Australian Cinema ist.
Ja, könnte man mal drüber sprechen, ja. Gibt es ja auch noch Remake und Quasi-Sequel.
Ja.
Aber weißt du, was mein erster Gedanke bei australischen Filmen abseits von Mad Max ist? Black Alice hier.
Rock, warte, wie hieß der? Ich weiß, welchen du meinst. Das ist ein Musikfilm, den halt eine australische Band gemacht hat. Und der Frontman, Mastermind der Band, der hat halt mal einen Film produziert. Sehr dystopisch, sehr opulent gemacht. Sons of Steel, der war's, genau.
Ja. Also den würde ich vielleicht auch nochmal für irgendwann später reservieren.
Der ist auch eine Sache, ey.
Aber den existiert. Wird wahrscheinlich hierzulande kaum jemand kennen. Es sei denn, der bewegt sich schon tief in die Genregrube, weil den gibt's eben nicht auf Deutsch. Und deswegen. Aber den, wie gesagt, ein andermal.
Ja. Let's put a pin in it.
Ja.
Babe, du wolltest gerade ausführen, worum geht's eigentlich?
Genau, also es geht darum, weil ich kann wahrscheinlich sonst nicht viel Lobhudelei hier hinterlassen.
Lass dem Hass freien Lauf.
Es geht einfach darum, dass mit einem Voice-Over erklärt wird, wie ein Bauernhof funktioniert. Und dass Schweine zur Welt kommen, die älteren Schweine werden dann abtransportiert. Der Rest wird nicht gezeigt, aber es wird auf jeden Fall ganz klar impliziert, dass die jetzt zur Schlachtung gehen. Und dann geht es um ein zurück, also im Bauernhof verbliebenes Schwein. Das hat auch keinen Namen. Der Film sagt, das heißt Babe, aber der wird nicht ein einziges Mal im Film so genannt. Immer nur Schwein. Und der bleibt dann da und der ist quasi die Hauptfigur, die dann mit den anderen Tieren sich unterhält, befreundet und quasi den Sinn in seinem Dasein sucht. Und durch diesen Bauernhofbetrieb dann zu einem Schäferschwein wird und sich quasi mit den Hunden anfreundet, aber auch Rivalen schafft und wird ein Schäferschwein, was so ein bisschen untypisch ist und das Ganze halt sehr, sehr niedlich, weil die alle miteinander reden und die Münder sich bewegen und der hat natürlich auch so eine ganz niedliche Stimme. Ja, das ist eigentlich alles, was man zu dem Film sagen müsste.
Ja, das ist es. Also die von der Handlung her und von dem, was einen da erwartet, absolut richtig. Es ist halt ein wirklich Familienfilm, auch für Kleinkinder. Also es ist auch, würde ich sagen, nichts für Jugendliche. Ich würde behaupten, Jugendliche kriegen es Kotzen bei dem Film. Ich glaube, später, wenn du dann da so aus dieser jugendlichen Phase raus kannst du dann, wenn du vielleicht mit eigenen Kindern reingehst oder irgendwie auch so eine mit sowas was anfangen kannst, dann kannst du den wieder gucken. Aber genau, der richtet sich natürlich an Familien mit kleinen Kindern und an kleine Kinder. So. Mhm.
Aber ist trotzdem ja auch gefährlich, wenn du jetzt ja schon sagst, dass nach Release des Films das Schweinefleisch quasi nicht mehr so gut verkauft wurde.
Für eine gewisse Zeit, das hat sich dann wieder eingepegelt.
Ja, aber das birgt ja dann gleichzeitig die Gefahr, wenn man den kleinen Kindern zeigt, dass die dann deswegen manipuliert werden, sozusagen.
Ja,
ne?
Definitiv. Also das ist bei dem Film da, ne? Weil es ist alles so, alles wie es war, ist alles schlecht. Und eigentlich ist alles, wenn man nur nett ist und nett fragt und irgendwie so. Genau, das ist halt so alles so ein bisschen Villa Kunterbunt, hippie-mäßig, ne? Und irgendwie so extrem verniedlicht und extrem unrealistisch, wie es halt einfach in der Realität halt nicht aussieht. Also da hast du recht. Also das habe ich mir jetzt auch öfters gedacht und hat mir bei so ein, zwei Situationen auch irgendwie gedacht, so, vor allem als der das, weil ich hatte den auch nicht mehr gut im Kopf, den Film, als der da zu den Schafen geht und er dann ja jetzt so dieses Schäferschwein sein soll, da ich mir auch gedacht, okay, kommt jetzt irgendwie sowas, dass der die jetzt einfach schlecht behandeln darf oder wie ist das? Und es bleiben ja trotzdem diese Hierarchien, also selbst wenn es sich dann rausstellt, dass er das nicht mehr so machen soll, wie es die Hunde machen halt, ne? Also eben mit irgendwie Gebell und Beißen, sondern halt mit nett fragen und mach das für mich. Und die sind dann natürlich, ja, klar, weil du bist so nett, für dich machen wir das.
Ja.
Bleibt ja trotzdem die Hierarchie, dass das ja nur funktioniert, weil die machen, was er sagt.
Ja.
So, ne? Also das ist auch so ein paar Sachen, die der Film dann da halt natürlich damit halt nicht beantwortet, sondern dann da auch so hinstellt und trotzdem da so gewisse hierarchische Strukturen halt einfach dann bleiben, logischerweise. Auf jeden Fall. Ne, also das hat die Gefahr, aber das haben ja so Fabeln oder so diese verniedlichten Kinderfilme ja ganz oft, wenn man, also ne, da muss man halt irgendwie, finde ich, trennen halt zwischen, okay, das ist einfach ein Film für Unterhaltung, wir sind jetzt hier im Kino und das ist irgendwie eine niedliche Geschichte und weiß nicht, so wohlfühlmäßig. Oder ob man jetzt da sagt, okay, jetzt richte ich mein Leben nach dem Film aus, um es ins ganz andere, also ne, ganz extrem auszudrücken. Sehe ich
also
auch so.
Ja. Also nicht, dass jetzt einer meint, der Raff würde sein Leben nach dem Film Babe ausrichten.
Das weiß sowieso jeder.
Ja. Was ich auf jeden Fall hervorheben muss, was ich positiv finde, ist die Nutzung von CGI, ja. Aber die ist hier wirklich so minimal eingesetzt, dass man das wirklich nur in kleinen Szenen wirklich dann auch heraussehen kann. Und wenn man überlegt, wie alt der Film ist und wie die CGI da sonst ausgesehen hat zu der Zeit in anderen Sequenzen, das ist hier schon wirklich richtig gut gemacht.
Ja, und vor allem, weil die auch dezent eingesetzt ist. Ne? Also man sieht die ja, also bei den Mundbewegungen, ne? Die Tiere sprechen halt untereinander. Also die Tiere können untereinander kommunizieren, die Menschen verstehen es nicht. Generell wurden sonst echte Tiere benutzt und Animatronik und eben für die Sprechgeräusche halt eben CGI. Und die Produktion vom Film, die hat 10 Jahre lag die auf Halde, weil George Miller war da schon ganz lange mit dabei. Und es lag aber auf Halde, die Produktion, weil die Technik halt noch nicht so weit war. um das entsprechend umzusetzen, wie er sich das vorgestellt hat. Und ich finde auch, das ist nämlich das, worauf ich hinaus wollte, so eben, als du von der Handlung gesprochen hast. Die Handlung hat halt wirklich nichts Besonderes. Was halt bei dem Film wirklich erwähnenswert ist, ist die Inszenierung und wie es dargestellt wird. Weil da muss ich auch sagen, so eben wie die Tiere da halt aussehen und eben dadurch, glaube ich, dass die halt hauptsächlich echte Tiere benutzt haben. Übrigens, Babe ist ein Yorkshire-Ferkel und die mussten 48 Stück davon im Film verwenden, weil die so schnell wachsen, dass die halt während der Dreharbeiten, die ein halbes Jahr ging. Generell hat der Film, das vielleicht noch zu erwähnen, der hatte eine 8 Monate Pre-Production, 6 Monate Drehzeit und dann nochmal 12 Monate Post-Production. Also wirklich viel, viel Arbeit reingeflossen, ne?
Krass. Also 48 hätte ich jetzt nicht gedacht. Das ist schon viel. Also,
ja, mega, ne? Überleg mal, der Film hat 90 Minuten und jetzt noch nicht mal so krass
nicht.
Viele Szenen und man sieht es auch
nicht.
Gleich aus. Ja, finde ich auch. Merkt man nicht, ne? Und worauf wollte ich hinaus? Wir waren bei den CGI-Effekten.
Inszenierung.
Genau, die Inszenierung, ne? Und die ist halt wirklich, genau, wie da die Tiere zu sehen sind, jetzt ob es die Schweine sind, ob es irgendwie da die Ente ist oder die Hunde oder so. Ich wüsste jetzt nicht, ich bin jetzt tatsächlich auch nicht so in diesem Talking Animals Filmgenre so aktuell drin, was es da so gibt. Irgendwie, ich glaube, ich habe Paw Patrol mitbekommen, aber das ist ja alles.
Ja, das war anders.
Das ist ja alles
3D.
Genau. Aber sowas, ich weiß gar nicht, gibt es sowas überhaupt noch? In der Art, wie so mit echten Tieren,
heutzutage würden die Tiere halt komplett digital mit reinarbeiten, wie bei Garfield zum Beispiel.
Ja. Ja, deswegen, das ist schon sehenswert, weil ich finde, das sieht schon cool aus. Wie das halt, also weil es halt so realistisch wirkt und eben durch dieses Gespräch, das muss man denen wirklich lassen und haben dann auch zu Recht ja den Oscar halt dafür bekommen. So ein paar Oscar-Nominierungen, darüber kann man streiten. Also so jetzt, dass James Cromwell halt eine Oscar-Nominierung als bester Nebendarsteller für einen Film bekommen hat.
Oder eine Nominierung für beste Regie, bester Film, bestes adaptiertes Drehbuch.
Bestes Szenenbild
bester
war, glaube ich, noch dabei.
Bester Schnitt. Also ich kann mir schon vorstellen, dass da 1995 oder was war das, 94?
95.
Dass da andere Filme weitaus der Editor mehr hervorgestochen hätte.
Warte, ich guck mal, wer den Schnitt gewonnen hat. Ich weiß auf jeden Fall, in dem Jahr war Braveheart ganz groß. Also da war halt, Braveheart hat ein paar dem weggeschnappt. Apollo 13 hat dem auch was weggeschnappt. Aber jetzt Schnitt weiß ich gerade nicht, welcher es war. Warte, aber ich hatte das hier eben offen noch. Aber da sieht man halt auch Apollo 13 hat besten Schnitt gewonnen. Genau. Aber da sieht man auch mal, was das A für ein starkes Jahr war. Und wir sind dann auch wieder bei dem Australien-Ding. Mel Gibson ist ja so wahrscheinlich so der, und Mad Max halt, ne, der bekannteste Sprössling so aus dieser australischen Wave of Cinema halt.
Und Black Alice.
Und Black Alice. Immer wenn ich bitte immer und Black Alice sagen. Boah, ach, da komme ich jetzt aber nicht auf den Titel. Wir hatten irgendwann mal auch so einen richtig schändlichen Exploitation-Film geguckt. Ich weiß gar nicht mehr. Vielleicht komme ich irgendwann mal, vielleicht liefere ich das so nach, wenn es mir noch einfällt. Der war aber auch ganz, ganz weird. Und, die Crocodile Dundee-Filme.
War nicht auch Surf-Nazis Must Die? Ist das nicht auch Australien gewesen?
Oh, das ist eine Troma-Produktion aber.
Ja.
Da bin ich mir nicht sicher, ob der australisch ist. Warte, ist mir jetzt nicht untergekommen beim Beschäftigen damit, aber warte mal. Würde ich jetzt erstmal nicht sagen, aber mal gucken, ob ich dich lügen strafen kann. USA. Jedenfalls.
Aber ich glaube, ich weiß, was du meinst. Wir haben mal so einen australischen Film geguckt. War das nicht sogar auch im Kino?
Den meine ich noch gar nicht. Wir haben bei Mondo Bizarre in Düsseldorf Patrick auf jeden Fall mal.
Ja.
Daher kenne ich den nämlich. Und dann kam aber irgendwann mal noch Captain Invisible? Nee, da war nur der Trailer zu. Da war noch irgendwas, ja. Vielleicht kommen wir noch im Laufe des Gesprächs drauf, aber ich habe es gerade nicht parat. Australisches Kino, auf jeden Fall relativ interessantes Ding.
Hieß der nicht irgendwie Time Rider oder so?
Keine Ahnung.
Also ich hab auf jeden Fall schon mehrere australische Filme
da. Ja, ja, ja. Es gibt mehrere, aber die sind jetzt halt nicht so hoch in der Bekanntheit. Mhm. Aber generell so die Geschichte vom australischen Kino ist eigentlich mal, würde ich mal ganz kurz abreißen, weil die ganz interessant ist. Weil da ging es eigentlich so, lag die Filmindustrie in Australien in den 60ern am Boden und dann wurde halt durch Fördergelder und so bestimmte finanzielle Vorteile und eine sehr lasche Zensurhandhabung wurde die Filmindustrie halt sehr beflügelt halt in den 70er Jahren und dann kamen halt eben so Leute wie George Miller und Mel Gibson halt hervor und haben halt dann so diese Mad Max Sachen gemacht, die halt so die bekanntesten daraus sind. Aber eben auch Richard Franklin, den wir schon erwähnt haben, auch hier Chris Noonan, der den Film jetzt hier directed hat, der war in Australien auch schon ganz lange im Fernsehgeschäft tätig. Und hat, der hat so Fernsehfilme gemacht, wie über irgendwie einen Absturz von einem Flugzeug, über so eine Art Dokumentation mit halben Schauspielszenen über so einen korrupten Ort in Australien, der so, ich weiß jetzt gar nicht, ob es da ein Bundesland oder Ort war, aber der da irgendwie so Richtung Polizeistaat ging, was auch eine ganz wilde Geschichte ist. Und hat auch eben so Serien gemacht, zum Beispiel eine Serie namens Vietnam, wo es um den Einfluss von dem Vietnamkrieg auf die australische Gesellschaft ging. Und das hat noch besondere Relevanz, weil das hat Nicole Kidman bekannt gemacht, die halt auch eine große australische Schauspielerin ist, die dann später ihren Durchbruch hatte mit einem Film zusammen mit Sam Neill, von dem ich auch nicht wusste, dass der auch Australier ist.
War nicht auch Nicole Kidman war doch auch bei BMX-Banditen mit dabei, ne?
BMX-Bandits? Weiß ich nicht.
Doch, doch. Da war die auch noch sehr, sehr jung.
Kann sein. Also das war nicht die erste Rolle von der, also damals
BMX auf jeden Fall. BMX-Bandits oder Banditen, ich weiß gar nicht, wie der deutsche Titel ist. Auf jeden Fall der von Brian Trenchard-Smith.
Okay, der sagt mir nichts. Okay. Auf jeden Fall, den kenne ich, glaube ich, nicht.
Das ist der Regisseur, der hat auch Turkey Shoot, Insel der Verdammten gemacht und Leprechaun.
Oh, I'm a Leprechaun.
4.
Ist der in Space, der 4?
Ja.
Oder? Oh, Space Platoon.
Ja, genau.
Yeah.
Das ist auch derselbe Regisseur. Ist auch quasi in Australien.
Ja. Ja, wild, ey. Es sind auch einige, also wirklich ein paar Namen halt vielleicht noch, die man gehört haben sollte. Also George Miller, ne, hatten wir.
Ja.
Peter Weir ist ein bekannter Name. Philip Noyce, der da hingekommen ist. Genau, Schauspieler hatten wir ja schon. Und dann gab es auch noch so eine zweite Welle. Also die erste Welle des australischen Films war halt eben so 70er. Generell geht diese New Wave of Australian Films, meint so 70er und 80er. Und es gibt dann noch so eine inoffizielle zweite Welle, die so in die Mitte, Ende der 80er ging. Die ist bei uns
nicht mehr angekommen wahrscheinlich.
Ja, so halb, weil die ist eigentlich noch in der ersten Welle drin, aber da geht es dann so um so ein paar Regisseure, die dann so in die Strukturen, die da sich dann in der Zeit entwickelt haben, da so ein bisschen reingekommen sind. Die dann, wo zu denen auch Chris Noonan zählt, der jetzt hier Babe gemacht hat. Aber auch so Leute, die dann später in Hollywood gearbeitet haben, wie Baz Luhrmann oder Alex Proyas, die Moulin Rouge oder The Crow gemacht haben. Ja, also die dann auch wirklich große Produktionen halt gemacht haben. Chris Noonan selber war relativ schnell raus, also irgendwie nach dieser schlechten Erfahrung mit beim Dreh von Ein Schweinchen namens Babe, hat er danach noch ein paar Jahre später, also wirklich viele Jahre später, ich glaube 11 Jahre später, noch einen Film gemacht mit Ewan McGregor zusammen und wie heißt die denn? Emily Watson? Auf jeden Fall irgendwie ein Film, so ein Biopic über die Autorin von diesem Peter der Hase Buch. Oder Peter Hase, so heißt er, ne? Peter Hase. Der dann irgendwie 1900 in England spielt und eigentlich auch ganz erfolgreich, also war ein solider Erfolg, aber war dann auch sein letzter Film. Danach hat er nichts mehr gemacht. So. Der hat also wirklich so von so Hollywood-Produktion zwei Filme Regie gemacht und that's it. Ja. Und eben so, das war so dieses australische Ding, ne? Und das zählt bis heute auch so als die letzte große Filmwelle, die es irgendwie gegeben hat. Es gibt dann noch irgendwie so ganz inoffiziell so eine New Wave von so neueren Filmen. So Top of the Lake zählt dann dazu.
Mhm.
Aber das ist so wohl relativ unoffiziell. Aber deswegen war ich auch überrascht, Das Babe, als ich den damals gesehen habe, hatte ich null an Australien gedacht. Ich glaube, als Kind war der einzige Film, bei dem ich wirklich an Australien gedacht habe, Crocodile Dundee.
Ja, okay.
Und dazu fällt mir dann auch immer nur bei Simpsons hier diese eine Episode ein, wo die Down Under sind und diese Dia-Show halt denen zeigen und da kommt dann auch irgendwann hier Crocodile Dundee und so. Es gab eine kurze Phase in den 80ern, wo es einen großen Australien-Hype gab. Aus unerfindlichen Gründen dachten die Aussies, das würde immer so weitergehen. Dem war aber nicht so. Und dann zeigen die dann so ganz runtergekommene Häuser da irgendwie in Australien. Ja.
Ja gut, ist trotzdem ein schönes Land.
Mutmaßlich, habe ich gehört.
Ja. Also ich habe auf jeden Fall, ich kann auch nicht, ich war nie da, aber ein guter Freund von mir, der hat auf jeden Fall da mal ein paar Jahre Work and Travel gemacht und der fand es da auf jeden Fall super.
Ist auch geil, auf jeden Fall. Eine Freundin von mir, die war da auch und hat auch super gut davon erzählt. Also sah mega cool aus. Die war dann auch noch irgendwie da in Neuseeland. Ne? Das ist da ja auch so ähnlich. Das fand ich aber auch jetzt hier bei dem Film dann so ein bisschen, dass das auch so teilweise so ein bisschen Hobbit-mäßig aussah. Ne? So wo dieser Bauernhof war, dieses Grün mit diesen Wäldern und so.
Ja.
Das war irgendwie ganz, ganz weird. Und ich glaube auch, dass das Land super geil ist. Mich würde da, glaube ich, einfach das also hätte ich Respekt vor, dass einen da alles töten kann. In meiner Welt laufen da nur Spinnen rum und Schlangen und boxende Kängurus, die einen töten wollen.
Und Schweine, die sprechen können.
Schweine, die sprechen können und zwischendurch so hart besoffene Australier mit so großen Foster-Bierdosen.
So sieht's aus.
Ich weiß nicht, ob es realistisch ist, aber so stelle ich es mir auf jeden Fall vor. Ja, Schweinchen namens Babe.
Du wolltest darüber sprechen.
Ich wollte darüber sprechen, auf jeden Fall. Ich glaube, ich habe aber langsam mein Pulver dazu verschossen, was es dazu zu sagen gab. Wie gesagt, großer Erfolg und ist ein kinderfreundlicher Film. Ich glaube, mit Kindern kann man den immer noch gucken.
Familienfilm.
So, ich muss gestehen, ich habe, weil ich ihn so lange nicht gesehen habe, habe ich mir so ein bisschen gedacht, ich hatte ein bisschen higher expectations an den, weil der an einigen Stellen doch nicht so gut gealtert ist. Ich fand jetzt zum Beispiel auch, das Ende war irgendwie so
plötzlich,
sehr plötzlich und irgendwie unklimatisch.
Ja, genau, ja.
Und auf einmal ist der Film vorbei halt so.
Es gibt ja auch noch diese eine Sequenz, wo die Katze des Hofs, das einzige Mal, dass die kurz eine Rolle spielt, eigentlich, kommt dann einfach da reingelaufen, flüstert dem Schwein böse Sachen ins Ohr und sagt ihm, dass es nur zum Verzehr geeignet ist. Und das stellt die Katze auf jeden Fall in so ein böses, finsteres Licht. So intrigant und so wie die dargestellt wird. Ich meine, so sind Katzen nun mal. Aber, aber ich finde es irgendwie krass, dass das in dem Film so dargestellt wird. Das ist, glaube ich, das einzige von sich aus böse Tier.
Ja, und die macht das auch noch aus Rache. Die war vorher irgendwann da und die hat Babe, glaube ich, schon mal verletzt. Also ist da auch gar nicht so, dass sie da irgendwie gut war oder so und wird dann vom Bauern halt so in den Regen rausgeschmissen, ne? Oder vom Farmer. Auf Hobbit. Jeden Fall, genau. Farmer Hobbit, genau.
Hobbit.
Hobbit. Stolzfüße. Und genau, aber die ist wirklich die Einzige, die da böse ist. So böse, ne? Mhm. So, sonst sind da alle eigentlich, haben so zumindest ihre Find's Agenda.
Interessant.
Ja. Ja, Katzen halt.
Ja.
Verdammte Katzen. Hier vielleicht noch zu James Cromwell fällt mir gerade noch ein. Der hat den Film gemacht, weil der dachte, easy going. Der hat das Drehbuch wohl bekommen und hat so kurz durchgeblättert, wie viele Worte der zu sagen hat. Und dachte dadurch so, okay, wird nicht viel Arbeit sein. Und also, dann irgendwie beim Dreh hat er gefragt, okay, ich bin ja trotzdem in voll vielen Szenen dabei, ich sag einfach nur nichts.
Ist trotzdem die Hauptrolle, aber es wird ja auch von der Erzählerstimme kommentiert, dass der halt nicht viel redet.
Ja, genau. Der sagt ja meistens nur sowas wie, gut gemacht, Schwein. Komm, Schwein. Irgendwie sowas.
Ja, genau.
Ne, das sind so die meisten Laute, die der da von sich gibt. Aber hey, für eine Oscar-Nominierung hat's gereicht.
Und der Tanz.
Und der
Nicht zu vergessen, diesen Tanz. Mitten im Film gibt's plötzlich... Als es Babe schlecht geht.
Wegen der Katze.
Als er dann anfängt, nämlich zu singen, fängt Babe an, wieder Nahrung aufzunehmen. Und das verleitet ihn dazu, weiter in Gesang und Tanz auszubrechen. Und er macht dann eine große Tanzaufführung, die über eine Minute Spielzeit füllt. Da habe ich mich auch gefragt, ob ich im falschen Film bin.
Ja, Das ist.
Das hätte man rauslassen können.
Naja, es ging halt darum, ne, der baut die auf und so. Ja. Aber wie gesagt, es ist sehr kindlich naiv alles, ne?
Ja.
Es ist wirklich sehr kindlich naiv. Das hatte ich so kindlich naiv nicht im Kopf.
Da sind dann auch alle anderen Bauernhoftiere, gucken dann durchs Fenster rein und grinsen sich einen ab, weil die den Bauer tanzen sehen.
What also, an embarrassment. So, ja.
Aber also aus meiner Sicht haben wir genug.
Ja, ich glaube, da zitiere ich dich auch noch, jedes Wort, was über diesen Film verloren wird, ist eins zu viel.
Ja.
Ja, hey, aber so ist es. Was auch noch erwähnenswert ist, ist, dass es drei verschiedene deutsche Synchronisationen von dem Film gibt. Also es gibt eine deutsche, eine österreichische und eine schweizerische Synchro, was meines Wissens sonst nie passiert oder sehr selten passiert auf jeden Fall. Im Österreichischen war das dann auf jeden Fall auch so, dass die einzelnen Tiere noch verschiedene Dialekte halt hatten.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Ja.
Also man kennt ja vielleicht auch so Mundart-Versionen sogar von Asterix-Filmen. Ne? Da gibt es ja dann auch Kölsch, Bayerisch und so weiter. Ne? Gibt es ja auch solche Sachen. So stelle ich mir das dann auch hier vor, dass die Tiere dann halt sehr dialektisch reden. Ne?
Ja, genau. Die haben dann da ne, Wiener Dialekt, Tiroler Dialekt und irgendwie, oh Gott, Voralster-Dialekt, was es da immer noch Österreichisches gibt. Das haben die dann so wild durchgemischt. Was ich ja gern sehen würde, wäre eigentlich der Schweizerdeutsch Synchronisationspart.
Ja.
Weil ich die Sprache, liebe Schweizer, die hier zuhören, seid mir nicht böse, aber es klingt einfach witzig fürs deutsche Ohr.
So viele Schweizer, wie hier zuhören.
Wahrscheinlich. Ja. Wir kennen die Statistiken. Es ist einfach, ja, es klingt einfach irgendwie
als drollig. Außenstehender vielleicht witzig.
Genau.
Ich finde auf jeden Fall, also ich hatte das auch nachgeguckt, das deutsche Dialogbuch ist geschrieben von Lutz Riedel. Das ist auch kein unbekannter Name. Der hat nämlich in ungefähr auch 1500 Sprechrollen oder so seine Stimme geliehen und halt auch meistens das Buch dazu geschrieben. Also es ist auf jeden Fall auch so eine Koryphäe aus diesem Nest. Der hat unter anderem auch das Dialogbuch zum Beispiel von Fluch der Karibik oder sogar Jagd auf Roter Oktober geschrieben. Also da sieht man auch schon mal die Zeitspanne dazwischen, wie lange der im Business war. Und der ist auch die deutsche Feststimme von Timothy Dalton zum Beispiel.
Ja, ich finde geil, dass du sagst Fluch der Karibik und dann sogar die Steigerung und dann kommst du auf Jagd auf Roter Oktober.
Ja, aber, ja.
Finde ich sehr geil. Zu Recht, Jagd auf Roter Oktober ist geil, aber ich finde, das ist geil, dass der die Steigerung zu Fluch der Karibik ist.
Tja, das kannst du mal sehen. Und nicht unerwähnt bleiben sollte auf jeden Fall noch die deutsche Stimme oder die Hauptstimme von Babe selber. Und das ist nämlich da zu dem Zeitpunkt noch eine sehr, sehr, sehr junge Sprecherin. Die hat den wundervollen Namen, Moment, das habe ich mir nämlich hier, Anne Helm. Die war zu dem Zeitpunkt muss ich jetzt rechnen, 9, als das synchronisiert wurde oder als der Film rauskam. Die ist von 1986 geboren. Und das ist wirklich super gelungen. Es war nicht die erste Sprechrolle. Die hat vorher schon in kleinen Sachen irgendwie die Stimme verliehen. Und die ist heute immer noch im Synchronbusiness und ist heute zum Beispiel bekannt als die Feststimme von Anna Kendrick. Und unter anderem Margot Robbie.
Ja, crazy, ey. Das sind auf jeden Fall Top-Notch-Namen.
Ja, auf jeden Fall.
Also gut im Business drin, auf jeden Fall. Ja, generell muss man sagen, an dem Film waren halt wirklich Könner beteiligt, halt immer auf allen Sachen. Ne? Große Produktion, da wurde drauf geachtet, dass das alles handwerklich top ist.
Und dann eine kleine Rolle hatte noch der im Verlauf des Films kommt irgendwann mal der Sohn vom Bauern Hoggett und der ist nämlich die deutsche Stimme Peter Flechtner, das ist die deutsche Stimme von Ben Affleck und Lupin the Third,
Oh, Lupin the First, also, ist ja hier
genau, also da
dein Ding.
Offene Türen bei mir eingerannt. Als ich der da rumlief, musste ich mir schon einen abgeriemeln, aber ich habe extra noch nichts gesagt.
Ja, das ist mir natürlich nicht aufgefallen. Also ist mir nicht aufgefallen, dass Ben Affleck ist. Lupin the Third wäre mir sowieso nicht aufgefallen, weil noch nicht gesehen.
Also die habe ich immer sofort im Ohr. Wenn ich den höre, dann habe ich sofort die Figur vor Augen. Und eine kleine Rolle ist hier auch noch diese Ente oder diese Gans.
Ferdi? Ja, die Ente, die Ferdinand.
Ja.
Die ein Hahn sein will.
Ja, genau. Und das ist nämlich die deutsche Stimme von Patchy, dem Piraten aus SpongeBob. Also das ist auch, weil der spricht hier halt genau in dieser Stimmlage auch, wie dieser überdrehte Piratensprecher. Das habe ich sofort gehört. Ich hatte nur den Namen nicht direkt parat.
Wenn man ich kann auch nicht besprechen. Wenn man es weiß, weiß man es.
Ja, also Michael Pan heißt der.
Ah, okay. Das hätte ich wiederum nicht gewusst, aber Synchronsprechernamen, das ist dein Metier. Dafür bist du hier zuständig. Weißt du übrigens noch, um noch einen letzten Fact rauszuhauen, wer dem Cromwell den Oscar von der Nase weggeschnappt hat?
Nein.
Kevin Spacey. Eine weitere böse Tat von Kevin Spacey.
Die üblichen Verdächtigen?
Ja, der war auch in dem Jahr. Sehr gut. Auch ein besprechenswerter Titel.
Ja.
Wir danken euch für eure Aufmerksamkeit für die etwas andere Folge. Ja. Also, wer hätte gedacht, dass wir diesen Film besprechen?
Also, der Raff dankt euch. Ich bin einfach nur hier, weil eigentlich wollte ich diesen Film gar nicht besprechen.
Ja, verdammt. Wir haben kein Vetorecht in den Statuten halt. Ne? Ja, jeder darf den Film wählen, wie er will. Der andere muss leiden. Aber ihr seht, wenn ihr Filmtitel postet in die Kommentare, kann es durchaus passieren, dass wir die besprechen, wenn zumindest einer von beiden Bock drauf hat. Also kommentiert fleißig und gibt uns Filme, über die wir sprechen können. Mindestens einer freut sich.
Ja. Okay.
In dem Sinne.
Bis zum nächsten Mal.
Bleibt schweinisch.